Unsichtbar und doch hautnah, das ist die Überschrift über unserem heutigen Katechismus und zu dieser Sendung grüßt Sie alle herzlich Gregor Dornis. Vom 13. bis 15. Oktober 2017, das war ein Wochenende, fand im oberpfälzischen Auerbach ein Prayer Festival statt. Prayer Festival, also Jugendliche versammeln sich zu Lobpreis, heiliger Messe, Anbetung, Austausch etc. Und dort gibt es natürlich auch immer für die Jugendlichen Impulse zu allen Fragen, die sie bewegen, zu Gott, zum Leben, zum Glauben. So auch beim Prayer Festival im oberpfälzischen Auerbach. Ausgerichtet wurde das Ganze von der Jugend 2000 und den Schulschwestern in Auerbach. Geladen war auch Passionistenpater Dominikus Hartmann. Er lebt, betet und arbeitet sozusagen im Kloster Schwarzenfeld an der Miesbergkirche, der Wallfahrtskirche zur heiligsten Dreifaltigkeit im oberpfälzischen Schwarzenfeld. Er war nach Auerbach zum Prayer Festival der Auerbacher Schulschwestern und der Jugend 2000 dorthin nach Auerbach gekommen, um den Jugendlichen etwas zu sagen zum Thema Gott unsichtbar und doch hautnah. Eine brennende Frage. Man fragt sich, kann denn der unsichtbare Gott, wieso kann der einem so nahe kommen? Wieso kann man mit dem eine so lebendige Beziehung haben? Wie soll das gehen? Ist das ein Marketingtrick der Kirche oder ist da wirklich was dran? Und wenn da wirklich was dran ist, dass Gott zwar unsichtbar ist, einem aber doch hautnah kommen kann, wie soll das gehen? Wie geht das in meinem Leben, in meinem Glauben? Dazu nun diese Katechese vom Prayer Festival, diese Lehre, wie man auch in charismatischen Kreisen sagen würde, von Pater Dominikus Hartmann, gehalten beim Prayer Festival am Wochenende des 13. bis 15. Oktober 2017 im oberpfälzischen Auerbach. Gott unsichtbar und doch hautnah.
Ich möchte einsteigen, einfach mit der Feststellung, dass jeder von uns in einer völlig unterschiedlichen Situation gerade steht. Ich glaube, ich habe hier vorne Schüler, nehme ich mal an. Du arbeitest schon, hast du erzählt, eine Ordensschwester, ein Priester, Studenten, vielleicht ist schon jemand verheiratet von euch. Ganz unterschiedliche Situationen, auch vom Alter, ziemlich unterschiedlich. Ich werde versucht, zu euch zu sprechen, zu allen, die schon lange auf dem Glaubensweg sind. Ich möchte euch einen neuen Impuls geben für euren Glaubensweg. Aber auch für alle, die sagen, ich weiß eigentlich noch gar nicht so richtig, ob ich eigentlich wirklich eine Beziehung zu Gott habe. Oder vielleicht fragt ihr euch sogar, ob Gott existiert. Auch zu euch will ich sprechen und will euch ein paar Gedanken mitgeben, die euch hoffentlich helfen können. Aber ihr merkt schon, das ist gar nicht so einfach, alle möglichen Leute zu erreichen und zu verschiedenen Gruppierungen jetzt hier eigentlich zu sprechen, weil wir einfach sehr unterschiedlicher Haufen auch sind. Deswegen denke ich, ist es sinnvoll, wir haben es schon getan, aber ich möchte nochmal mit einem Gebet beginnen, wo wir den Heiligen Geist bitten. Ich möchte ein bisschen was formulieren, dass er unser Herz öffnet, dass wirklich etwas geschehen kann an diesem Abend, aber auch dem ganzen Wochenende. Und ich möchte euch einfach einladen, wenn ihr merkt, das sind eure Worte, dann sprecht einfach im Herzen mit. Eigentlich weiß ich gar nicht genau, ob ich zu dir eine Beziehung habe. Ich habe schon so manches von dir gehört, aber ob es dich wirklich gibt, ob du dich für mich interessierst, weiß ich eigentlich gar nicht. Gott, wenn du wirklich da bist, dann zeig, dass du da bist und zeig mir, wie du bist. Dreifaltiger Gott, ich glaube, dass du hier gegenwärtig bist, dass du da bist. Rühr mich ganz neu an. Zeig mir den Weg, den du für mich vorhast. Zeig mir den nächsten Schritt, der jetzt ansteht in meinem Leben. Gib mir Kraft, ihn zu gehen. Vater, darum bitte ich dich im Namen Jesu. Amen. Unsichtbar, doch hautnah. Kann alles Mögliche sein. Ich habe es natürlich schon verraten, gell? Es geht über Gott. Ja. Und da kann man sich zu Beginn schon mal fragen, wir machen jetzt ein Wochenende über jemand und mit jemand, der unsichtbar ist, den wir gar nicht sehen. Könnte man sagen, sind wir irgendwie ein bisschen, weiß nicht. Also es geht, dieses Wochenende geht über Gott und wir sehen ihn gar nicht. Und ich frage dich jetzt mal einfach so, glaubst du wirklich, dass er existiert? Glaubst du, dass Gott da ist? Du siehst ihn ja nicht. Oh, da nicken zwei, sehr gut. Ich glaube, ich darf euch das Mikro gleich übergeben, dann dürft ihr davon erzählen. Es gibt wirklich so verrückte Leute, zu denen gehöre ich auch, die sagen, ja, den gibt's. Ich habe ihn erlebt in meinem Leben. Es ist leider so, dass es für Gott einfach keinen so mathematischen Beweis gibt, wo wir sagen, 1 + 1 = 2, ja, so ist Gott. Gott ist nicht naturwissenschaftlich erklärbar. Wir können erklären, dass die Erde um die Sonne kreist. Wir können Gravitationskräfte messen. Wir können sie inzwischen sogar hören. Das ist die ganz neue Erfindung. Gravitationskräfte hören aus dem Weltall. Aber wir können leider Gott nicht beweisen. Es ist leider die Botschaft. Aber ich kann euch sagen, alles, was wir nicht sehen können, nicht hören können, da gibt's noch eine ganze Wirklichkeit, die wir auf einer tieferen Ebene erfassen können. Und darum geht es, wenn wir über Gott nachdenken. Wenn wir über Gott nachdenken, ist es natürlich sinnvoll, in die Bibel zu schauen. Denn das ist ja ein Buch, das geht über Gott. Und da lesen wir von einem Apostel, der Jesus kennengelernt hat, der Jesus nachgefolgt hat. Es ist der Apostel Johannes. Und der hat Erfahrungen mit Jesus gemacht. Und der sagt, wir verkündigen euch das, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir geschaut und was wir mit unseren Händen angefasst haben. Johannes verkündigt uns nicht irgendwie eine Idee oder eine Erfindung, eine Fantasie, sondern er hat Jesus gesehen und er hat noch viel Tieferes erfasst darin. Drum hier diese Hände. Johannes hat etwas berührt und er hat etwas gesehen und das hat er uns mitgeteilt. Und Jesus sagt im Lukas-Evangelium zu seinen Jüngern, geht und berichtet, was ihr gesehen und gehört habt. Nämlich Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote stehen auf. Genau das hat Johannes gesehen mit eigenen Augen. Er hat es erfahren, er hat es miterlebt. Und deswegen sagt er, ich verkündige euch nicht irgendetwas, sondern das, was ich gesehen und geschaut habe, das war real vor mir. Es ist leider auch so, dass viele, die Jesus ja auch erfahren haben und gesehen haben, nicht zu dieser Erkenntnis gekommen sind wie Johannes. Warum ist es so? Wir können sehen und doch nicht begreifen. Wir können etwas anfassen und kapieren es doch nicht, um was es geht. Aber der Apostel Johannes, der hat gesehen und er hat im Herzen erkannt. Und darum geht es. Dass wir an diesem Wochenende etwas erleben und dann im Herzen erkennen, um was es hier geht. Und er schreibt in seinem Brief, und das ist erstaunlich, dass seine Erkenntnis von dem, was er gesehen und gehört hat. Er schreibt, wir haben die Liebe, die Gott ist, erkannt und gläubig angenommen. Gott ist Liebe. Das ist sein Ergebnis aus dem, was er gesehen hat, aus den Erfahrungen, die er mit Jesus gemacht hat. Er hat nämlich gesehen, dass dieser Jesus nicht nur Worte macht, nicht nur verkündet, nicht nur Geschichten von Gott erzählt, sondern dass dieser Jesus wirklich das tut, auch was er sagt. Dass er sogar so weit geht, dass er seinen Jüngern die Füße wäscht. Das machen nur die Allerletzten, das haben damals die Sklaven gemacht. So weit geht Jesus. Und er hat Jesus gesehen, der am Kreuz hängt und Jesus sagt, ich gebe mein Leben hin für dich, damit du das Leben hast. Und ich will dir damit beweisen, dass ich wirklich die Liebe bin, dass ich nicht nur irgendwie Worte mache, sondern ich gebe mein Letztes hin für dich. Und Johannes kapiert, wow, da ist mehr. Aber er trägt diesen Jesus zu Grabe, begräbt ihn und er ist 3 Tage weg. Und nach 3 Tagen passiert etwas, was völlig verrückt ist, was noch nie war. Dieser Jesus ist auf einmal wieder da. Und nicht nur in seinem früheren Leben, nicht einfach wieder der alte Jesus, sondern ein Jesus in einer ganz neuen Qualität des Lebens. Ein Jesus, der mit Johannes isst, der mit ihm spricht. Johannes kann ihn berühren. Und gleichzeitig dieser Jesus, der einfach durch verschlossene Türen geht. Und Paulus schreibt, dieser Jesus war bei 500 Brüdern zugleich an verschiedenen Orten. Jesus ist auferstanden, er lebt. Das hat Johannes gesehen. Er konnte mit ihm sprechen. Und das bringt ihn zu dieser Überzeugung. Gott ist Liebe. Ich habe es gecheckt. Und deswegen sage ich es euch. Deswegen, die Bibel ist kein Märchenbuch und keine Erfindung und keine nette Erzählung, sondern Wahrheit, Realität. Das hat was mit mir zu tun. Johannes erkennt wirklich, Gott ist da, und zwar hautnah. Für ihn war Gott nicht mehr unsichtbar, sondern da. Und deswegen können wir sagen, wenn wir Gott fassen wollen, greifen wollen, dann können wir in die Bibel schauen und den Erzählungen folgen, die diese Jünger damals gemacht haben oder die Menschen, die das niedergeschrieben haben. Da können wir Jesus fassen und er wird uns hautnah. Oder an diesem Wochenende, und deswegen habe ich hier dieses Bild gewählt, kannst du Menschen treffen, die genau ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie diese Jünger. Jesus hat damals gelebt, vor 2000 Jahren, aber er ist auferstanden und seit 2000 Jahren lebt er. Er ist nicht weg, er ist da. Und 2000 Jahre lang haben Menschen Erfahrungen mit ihm gemacht und es gibt endlos Bücher und alles Mögliche, kannst du dir bestellen und lesen, wo Menschen Erfahrungen niedergeschrieben haben über Gott, wo sie gesagt haben, ja, ich habe Gott erkannt, mir ist er begegnet. Und auch heute noch begegnet er uns Menschen. Jesus wird uns hautnah, wenn wir die Bibel lesen oder wenn wir auf die Zeugen hören, die heute leben. Und jetzt kommt der zweite Teil. Denn es ist so, dass es noch nicht alles ist. Es gibt noch mehr. Jesus war auf dieser Erde, hat gelebt. Er, der Sohn Gottes, ist auferstanden. Und dann hat er sich gedacht, ich mache noch mehr. Ich mache noch mehr. Denn Gott ist einfach ziemlich krass, ja. Irgendwie auch verrückt. Du kannst dir mal selber überlegen, was könnte da Gott tun? Mir geht es manchmal so, dass ich mir so wünsche, und vielleicht geht es dir auch so, dass Gott eigentlich mal so ein riesiges Wunder wirken sollte und die ganze Welt checkt in einem Augenblick, dass Gott existiert. Oder dass Gott die ganzen Mächtigen dieser Welt, die großen Herrscher dieser Welt, die auch so viel Unheil anrichten, besiegt und dass er wirklich der Herr dieser Welt wird. Dass alle ihn respektieren als den Chef. Oder dass Jesus alles Leid wegnimmt von dieser Welt, dann wäre auch alles gut. Oder einfach allen Menschen alles gibt, was sie brauchen, essen und trinken. Wäre das nicht eine geniale Vorstellung? Müsste das nicht Gott so machen? Dann wäre alles klar. Also ich denke mir das manchmal so, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du das auch manchmal so denkst, ich will jetzt nicht so nahe treten, aber genau diese gleichen Gedanken hat der Teufel. Genau diese Gedanken hat der Teufel gehabt, als er zu Jesus gekommen ist in der Wüste und er hat genau ihm das gesagt. Mach doch eine coole Show. Spring runter vom Tempel und die Engel werden dich auffangen und alle werden sagen, Jesus, er ist der Chef. Oder verwandle die Steine in Brot und alle haben zu essen und alle sagen, wir machen dich zum König, du bist unser Held. Und Jesus sagt, weiche von mir, Satan. Gott ist ganz anders. Gott ist ganz anders, als wir uns ihn vorstellen. Er ist so anders und viel genialer, als wir ihn uns vorstellen. Was macht Gott? In der Bibel lesen wir ja ein paar Geschichten, die Jesus erzählt, um uns zu zeigen, wie Gott ist. Da erzählt er zum Beispiel diese Geschichte von dem Vater, der 2 Söhne hat. Und der eine läuft dann davon, ihr kennt wahrscheinlich die Geschichte, und meint, er ist einfach kann nicht glücklich werden zu Hause, er muss weg und muss Party machen und muss sein Leben einfach selber in die Hand nehmen. Und dieser Vater, der engt ihn nur ein und so. Und irgendwann checkt er, nee, es war es doch nicht, kehrt wieder zurück zum Vater. Und was macht der Vater? Er stand jeden Tag da, so erzählt uns Jesus, und das ist ein Bild für den himmlischen Vater, stand jeden Tag da mit offenen Armen und hat gewartet auf seinen Sohn. Und als der Sohn endlich kommt, tut der Vater fast so, wie wenn überhaupt nichts gewesen wäre, und umarmt ihn einfach und beschenkt ihn mit allem, was er hat. So ist Gott. Und sein älterer Sohn, die Geschichte kennen wir auch, der wird ein bisschen neidisch, weil er sagt, was machst du jetzt mit dem? Der war jetzt ewig weg und jetzt kriegt er alles. Zu dem sagt der Vater, checkst du es nicht? Alles, was mein ist, ist dein. Alles, was mir gehört, gehört auch dir. Wieso nimmst du es nicht? Wieso hast du nie einen Ziegenbock geschlachtet und hast eine Party gemacht? Ist doch alles da. Also Gott ist geduldig, Gott ist barmherzig, Gott ist großzügig. Dann gibt es eine andere Geschichte vom barmherzigen Samariter, und das ist natürlich auch ein Bild für Gott. Gott, der kommt, um uns die Wunden zu heilen, der unsere Wunden wäscht und reinigt, ganz zärtlich und voller Mitgefühl, und sie verbindet und uns in die Herberge bringt und dann sogar alles dafür bezahlt. So ist Gott. Gott ist unendlich hilfsbereit, zärtlich, voller Mitgefühl. Und an Jesus selber sehen wir natürlich, wie Gott ist, weil er ist der Sohn Gottes. Ich habe vorher schon gesagt, er hat den Jüngern die Füße gewaschen. Gott dient, so ist Gott. Oder natürlich dann am Kreuz, da sehen wir, wie Gott ist. Er ist der, der sich hinschenkt für uns. Wenn wir all das zusammenfassen, diese Eigenschaften, die ich so genannt habe, da denken wir uns vielleicht, ja, ist halt nicht die große Show. Das haut einem nicht irgendwie vom Hocker. Das klingt ja auch irgendwie schwach. Gott ist zärtlich, voller Mitgefühl, hilfsbereit, er dient. Das ist nicht das, was wir erwarten in dieser Welt, wo man sich mit Ellenbogen durchschlägt. Aber wenn wir all diese Begriffe zusammenfassen, diese Eigenschaften, dann kommen wir genau zu dem Ergebnis, wie Johannes auch zu diesem Ergebnis gekommen ist. Gott ist Liebe. Wir machen jetzt ein Gedankenexperiment. Stellt euch mal vor, ihr wärt Gott. Ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen darf oder kann, oder, aber können wir mal versuchen. Du wärst Gott und wir nehmen jetzt einfach mal an, Gott ist die Liebe. Ja. Du wärst voller Liebe und du liebst alle Menschen und du willst alle glücklich machen. Du warst jetzt schon auf der Erde und wie Jesus quasi bist schon wieder auferstanden. Was würdest du noch machen? Was würdest du noch machen? Wir haben es vorher schon gesehen, irgendwie eine große Show abzuziehen. Sagt Jesus, nein, so ist nicht Gott. Wieso ist so Gott nicht? Der würde Gott alle Menschen in einem Schlag überzeugen, dass sie existiert. Aber wisst ihr, die Menschen würden ihn respektieren, würden wahrscheinlich sogar auch Angst vor ihm haben, vor dem mächtigen Gott, der so eine Show hat. Aber sie würden ihn nie lieben. Überleg dir nochmal, wenn du Gott bist und die Liebe bist, was würdest du machen, damit du alle Menschen mit Liebe erfüllen kannst? Und du weißt, der Liebe funktioniert nur, wenn du auf ein hübsches Mädchen stehst. Dann ist es zwar ganz nett, aber wenn sie dich nicht liebt, dann ist die Liebe halt auch irgendwie blöd. Gott, Liebe funktioniert nur mit Gegenseitigkeit. Ja. Also du müsstest es irgendwie erreichen, wenn du Gott bist und die Menschen lieben willst, dass die Menschen dich auch lieben. Wie machst du das? Wir hätten eben noch die andere Variante, dass man jegliches Leid aus der Welt verbannt und damit alle glücklich macht. Aber stell dir mal vor, wie das wäre. Alles Leid aus dieser Welt verbannen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt hier stehe und dann nervt mich jemand und dem möchte ich eine runterhauen und dann bleibt meine Hand einfach starr. Ich kann ihn nicht schlagen, weil Gott alles Leid verbannt hat aus dieser Welt. Ich habe überhaupt keine Freiheit mehr. Also, Ich glaube, die ganze Welt würde im Augenblick versinken im Nichts, weil alles irgendwie nicht mehr funktioniert. Das geht auch nicht. Zum Lieben zwingen kann man eben nicht. Zum Lieben kann man nicht zwingen, man kann nur dazu einladen. Also, du kannst dir nochmal weiter Gedanken machen, was du machen würdest, wenn du Gott wärst. Du kannst ihm dann gerne auch ein paar Tipps geben, vielleicht braucht er die ja noch. Aber wir schauen mal drauf, was Gott macht, ja? Und das ist jetzt einfach Hammer. Also ich finde es zumindest so. Was macht Gott? Gott ist einfach völlig verrückt. Er ist die Liebe und will uns alle überhäufen mit Liebe. Aber er weiß, er darf uns auch nicht Angst machen. Wie geht das? Ja? Was macht Gott? Und ich glaube, auf diese genial krasse Idee wäre ein Mensch nie gekommen. Stellt euch mal vor, es war so, und so handelt Gott. Jesus sitzt mit seinen Jüngern zusammen und er bricht das Brot und gibt es ihnen. Und dann sagt er zu ihnen, das ist mein Leib. Und dann nimmt er einen Becher mit Wein und gibt ihn ihnen und sagt, das ist mein Blut, hingegeben für euch. Völlig verrückt. Und dann sagt er zu den 12 Aposteln, tut dies zu meinem Gedächtnis. Und damit beruft er quasi die ersten Apostel zu seinen Priestern, die bis heute genau das tun. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Genau das haben wir ja heute auch schon gemacht in der Eucharistie. Mit dieser völlig verrückten Idee ist Gott immer bei uns. Und er ist uns hautnah da. Er ist nicht nur uns gegenwärtig und nah in den Zeugnissen der Bibel oder in Menschen, denen wir begegnen und die Gott irgendwie erfahren haben, sondern er ist uns sichtbar da im Brot. Wir können ihn sogar schmecken. Wir können das Brot riechen. Es wird gebrochen und ausgeteilt für uns. Und er ist der, der uns in dieser verrückten Idee der Eucharistie, in diesem gewandelten Brot, uns auch jede Angst nimmt. Stell dir mal vor, du würdest Gott sehen. Gott ist so riesig krass. Du würdest im Boden versinken und du kämst nicht mehr auf, weil es so hammerriesig und genial ist. Und Gott verbirgt sich in diesem kleinen Stück Brot. Und sagt, hier bin ich, empfang mich. Gott gibt sich selbst. Jesus sagt ja, das ist mein Leib. Er gibt nicht irgendetwas, er gibt sich selber hin. Er macht nicht nur eine Show, ein tolles Ereignis, sondern er schenkt sich dir hin, Gott, dir. Und wir können dieses Brot sogar essen, so verrückt ist Gott. Er will nicht nur, dass wir ihn anschauen, dass wir kapieren, dass er existiert, sondern er will in dir wohnen. Er will in dich hineinkommen. Das macht er uns ja deutlich, wenn er im Brot zu uns kommt. Er will dein Gast sein. Er liefert sich dir ganz aus. Und damit zeigt er dir doch, er liebt dich bedingungslos. Er schenkt sich dir so hin, mehr geht nicht. Und das nennen wir Liebe. Wenn sich ein Mensch ganz hinschenkt. Und wie verrückt ist es, wenn das sogar Gott macht? Wir haben vorher diese Eigenschaften Gottes betrachtet, die wir so aus der Bibel herauslesen. Und jetzt schauen wir nochmal, ob diese Eigenschaften auch auf diese verrückte Idee der Eucharistie zutreffen. Wir haben gesagt, Gott ist geduldig. Wie genial und unendlich geduldig ist er denn in diesem Stück Brot? Wie unendlich geduldig ist er da? Er ist überhaupt nicht der, der sagt, auf geht's, hallo, hier bin ich, sondern er ist einfach nur da und wartet. Er sagt kein Wort, er zwingt dich nicht, er überredet dich auch nicht. So die Mitarbeiter auf Erden, die versuchen das manchmal. So,
Hey, auf in die Kirche.
Gott ist eigentlich nicht so.
Er steht nur da mit offenen Armen und wartet auf dich. Welche Liebe ist das? Wie unendlich geduldig. Dann haben wir gesagt, Gott ist barmherzig. Wie krass barmherzig ist er in diesem Geheimnis der Eucharistie. Stell dir mal vor, in diesen 2000 Jahren, zu wie vielen Milliarden Menschen Gott in der Eucharistie gekommen ist. Zu jedem, der vorgeht zur Kommunion, verschenkt er sich. Und wenn du völligen Mist gebaut hast, aber sagst, Herr, hab Erbarmen mit mir, ich kehre wieder um, ich möchte dir nachfolgen, dann steht er da und sagt, ja, komm, hier bin ich. Und wir haben gesagt, Gott ist großzügig. Wie unendlich großzügig ist er im Geheimnis der Eucharistie. Er schenkt sich selber, nicht nur irgendetwas. Dann haben wir gesagt, er ist voller Mitgefühl, zärtlich, hilfsbereit. Schau, in der Eucharistie will dich Jesus aufrichten, er will dich trösten, er will deine Wunden heilen. Wir könnten fast sagen, die Kommunion ist wie so eine Tablette für deine Heilung, wie eine Arznei, um dich zu heilen. Wir haben gesagt, Gott dient. Er schenkt sich dir hin. Eigentlich müsste es umgekehrt sein, dass du Gott dienst. Aber er schenkt sich dir hin. Er wäscht dir die Füße. Er läuft dir entgegen. Dann haben wir gesagt, er schenkt sich hin am Kreuz. Das ist radikale Liebe. Seine Hingabe im Brot ist auch völlig unbegreiflich. Stellt euch mal vor, ich habe mir oft gedacht, wieso Brot, gell? Das zerbröselt, das zerbricht. Er macht sich völlig zerbrechlich, völlig hilflos für uns. Er schenkt sich voll hin. Der Priester bricht das Brot, so wie Jesus am Kreuz. Die Fahnen fallen jetzt von alle runter. So wie Jesus am Kreuz gestorben ist, so bricht der Priester das Brot und verteilt es. Gott schenkt sich uns hin in der Eucharistie. Und wir sehen wieder alle diese Eigenschaften, die auf Jesus zutreffen, auf Gott zutreffen in der Bibel, aber jetzt auch in der Eucharistie, lassen sich zusammenfassen. In diesem einen Wort, was wir wahrscheinlich nie kapieren, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ich möchte jetzt im dritten und letzten Teil meines Talks noch darüber sprechen, was das jetzt irgendwie oder ob das was mit dir zu tun hat. Wir haben jetzt darüber nachgedacht, wie Gott ist. Bisschen vielleicht erahnt, dass er die Liebe ist. Aber was hat es mit dir zu tun? Und ich kann dir sagen, das hat natürlich ganz viel mit dir zu tun. Wenn du auf die Eucharistie schaust, wenn du ihn empfängst in der Kommunion, dann hat es ganz, ganz schön viel mit dir zu tun. Denn in der Eucharistie kannst du deine Identität finden. Du kannst kapieren, wer du bist, was Gott von dir hält. Die heilige Theresia von Lisieux, eine tolle Ordensfrau, ungefähr so alt wie die jungen Ordensfrauen hier auch. Also da ist sie gestorben dann mit 24. Die hat kapiert in ihrem kurzen Leben, ich bin nur das, was Gott von mir hält. In Wirklichkeit bin ich nur das, was Gott von mir denkt, sagt sie. Checkt ihr diesen Satz? Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber mir manchmal denke ich mir, was denkt der von mir und der von mir oder was denke ich selber von mir? Und die kleine Therese sagt, ist doch völlig egal. Überleg dir mal, was Gott von dir denkt. Nur das zählt. Die Eucharistie verstehen oder ahnen wir, was Gott von uns denkt. Nämlich, er schenkt sich mir hin. Ihm ist es egal, ob ich ein großer Held bin, ob ich was Großes leiste, ob ich viel Besitz habe. Er kommt einfach zu mir, er liebt mich. Ohne jegliche Vorleistung, völlig bedingungslos. Also das ist das eine. In der Eucharistie findest du deine Identität. Zweiter Punkt. Eucharistie, Kommunion heißt bedingungslose Liebe von Gott. Und er erwartet, dass du ihm auch eine Antwort gibst. Jesus kommt dir so nahe, er kommt in dich hinein, in dein Innerstes. Und er überhäuft dich mit Liebe. Und schau, ich habe es vorher schon gesagt, Liebe erwartet eine Antwort. Gib ihm eine Antwort. Wenn Jesus bei dir ist oder wenn du schaust in der Eucharistie auf ihn, gib ihm eine Antwort auf seine Liebe. Sag ihm einfach so dieses schlichte, ich liebe dich, Jesus. Öffne ihm dein Herz. Das ist der Weg zum Glück. Und ich liebe dich heißt nicht irgendwie, wow, ich habe so geniale Gefühle oder so. Kann auch mal sein, aber ist nicht alles. Ich liebe dich, Jesus, heißt, Jesus, ich will für dich leben. Du sollst der Mittelpunkt in meinem Leben sein. Ich will deinen Willen tun. Ich will den Mitmenschen dienen. Ich kreise nicht ständig um mich selber, sondern ich will ausbrechen und deinen Willen erfüllen. Gib ihm eine Antwort in der Kommunion. Gib ihm die Antwort der Liebe. Dritter Punkt. In der Eucharistie, und wenn du ihn heute empfangen hast oder einfach vorne warst und den Segen empfangen hast, dann hast du gesehen, dass da ganz viele Menschen um dich rum waren, die auch diesen Segen empfangen haben oder auch Jesus in der Eucharistie empfangen haben. Und da kannst du kapieren, ja, genial, Gott, du liebst mich ganz persönlich, bedingungslos. Aber die neben mir, vor mir, um mich herum, liebst du auch bedingungslos. Und deswegen kann es natürlich, macht es keinen Sinn, wenn du den anderen, wenn du sagst, das ist ein, mit dem kann ich überhaupt nicht und mit dem liege ich im Streit, das funktioniert nicht. Wenn du Gott empfängst in der Eucharistie, dann musst du kapieren, Gott liebt dich bedingungslos, aber auch alle anderen Mitmenschen. Deswegen versöhne dich mit allen anderen. So wie Gott dir auch immer und immer und immer und immer wieder die Schuld vergibt. Noch ein Punkt. Wenn Jesus in der Eucharistie zu dir kommt, dann danke ihm, preise ihn. Du kannst Gott nie genug preisen. Danke ihn, lobe ihn. Und er ist auch der, da ist hier so ein Arzt, der ein Pflaster hält, der deine Wunden heilen will. Und wenn er in der Eucharistie zu dir kommt, dann bringe ihm deine Verwundungen, deine Verletzungen, wo es dir schmerzt, wo du ein Problem hast mit irgendjemand, wo dir jemand wehgetan hat, wo du nicht weiter weißt, wo du Angst hast. Bring ihm das alles. Er ist ja der Heiland ist, der alles gut machen kann. Lass ihn an dir handeln. Noch ein Punkt. Er will dich befreien von deinem Ego. Denn das Ziel besteht darin, dass wir liebende Menschen werden. Dass wir nicht nur für uns selber leben, sondern lieben, wie er liebt. Das ist das Ziel. Ich habe vorher gesagt, es ist ein Gott, der liebt. Und das geht erst in Erfüllung und macht erst dann Sinn, wenn wir ihn auch lieben. Wenn wir liebende Menschen werden, wie Gott ein Liebender ist. Er will dich zum liebenden Menschen umformen. Und das heißt, ja, so Schritt für Schritt will er dich umformen, sodass du wirklich mit ausgebreiteten Armen dastehst und ihm die Liebesantwort gibst. Und dann kannst du in der Kommunion zu ihm sprechen und sagen, Herr, ich schenke dir meine Sicherheit und ich vertraue dir jetzt, egal ob alles irgendwie glatt läuft, ich vertraue dir. Und du kannst Jesus deine Sehnsucht nach Genuss schenken. Verkoste Jesus, verkoste seine Liebe. Folge ihm auch nach, wenn es schwer wird. Und sag, Herr, ich will geduldig sein, so wie du geduldig bist. Und wenn was nicht so funktioniert, wie ich mir das einbilde, Herr, ich will geduldig sein. Er will dich umformen, er will, dass du ihm ähnlich wirst. Er will, dass du liebst wie er. Das geht natürlich Stück für Stück, nicht von heute auf morgen. Gott will dich umformen, dann nimmt er dein ganzes Leben dazu her. Dass du mehr und mehr liebender wirst, dass du wie er verzeiht, wie er geduldig ist, dass du wie er mitfühlend wirst mit anderen Menschen, dass du wie er dein Leben hinschenkst und nicht nur für dich selber lebst. Und dann wirst du merken, da wird dir Gott näher und näher. Dann wird er dir wirklich hautnah. Am Anfang des Glaubenslebens wirst du Gott ganz stark erleben dürfen. Später wirst du dann einfach nur noch glauben und sagen, ich gebe mein Leben für dich hin, ich lebe für dich und für meine Mitmenschen. Das ist so der Weg, den Gott uns führt. Ja, zum Abschluss darf ich euch einfach noch ein paar Wünsche mitgeben. Ich wünsche dir, dass du ganz neu staunen kannst über Gott an diesem Wochenende. Dass du staunen kannst über seine Schönheit und Herrlichkeit. Danke Gott für seine unendliche Liebe, für seine bedingungslose Liebe zu dir. Sprech mit Gott. Gib ihm eine Antwort der Liebe. Sag ihm einfach dein Ich liebe dich.
Unsichtbar und doch hautnah, das war der Mitschnitt einer Katechese, eines Impulses von Pater Dominikus Hartmann. Er ist Passionist im oberpfälzischen Schwarzenfeld und ganz in der Nähe, auch in der bayerischen Oberpfalz, nämlich in Auerbach, fand ein Prayer-Festival statt vom 13. bis 15. Oktober 2017 und dort war Pater Dominikus eingeladen, um zu den Jugendlichen dort zu sprechen zum Thema unsichtbar und doch hautnah. Hier im Programm folgt jetzt die Reihe zum Nachdenken. Bleiben Sie dran und danke fürs Dabeisein. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.